Ihr Lieben, wir freuen uns sehr, bei euch zu sein. Heute konnte meine liebe Frau mit, das ist sehr schön. Wir freuen uns über die Verbundenheit mit euch. Und grüßen möchte ich aus der Gemeinde Geborgenheit in Wilhelmsburg. Es ist schön, dass wir als Kinder Gottes gemeinsam den Weg mit dem Herrn Jesus gehen, hier in unserer Stadt und geistlich gesprochen eben und in Fürbitte weit darüber hinaus. Gottes Kinder wissen sich verbunden mit Israel, mit allen Völkern dieser Erde. Und wenn ich das nur kurz so sagen darf, wir sind ja als Mission in vielen Ländern des Ostens, in der Ukraine, in Russland, in Südosteuropa. Und es ist viel Not in unserer Welt. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, sind zurzeit in 167 Ländern dieser Erde Kriege. Also es ist nicht nur Israel oder die Ukraine, sondern es sind so viele Konflikte. Es ist erschütternd auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite, ihr Lieben, der Herr Jesus sagt uns das in seinem Wort. Wir wissen es, am Ende der Zeit wird die Gesetzlosigkeit überhand nehmen, die Liebe in den Menschen erkalten. Es geschieht genau das, was der Herr Jesus gesagt hat. Und deswegen, der Herr Jesus sagt, wenn das alles beginnt zu geschehen, erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Für Kinder Gottes geht es nach Hause. Es gibt nichts Besseres. Also ich finde Hamburg ganz nett, aber mit dem Himmel ganz sicher nie zu vergleichen. Deshalb, es geht himmelwärts. Es gibt nichts Besseres. Aber wir wollen nicht vergessen, dass wir beten für die vielen, die in großen Nöten sind. Vielen Dank für das, was wir da von euch hörten, liebe Brüder. Möchte uns mitnehmen in Gottes herrliches, heiliges Wort. Und wir wollen heute tatsächlich ein Wort betrachten, ein einziges. In dem biblischen Zusammenhang, soweit uns das in der Kürze der Zeit möglich ist, würde eigentlich viel lieber jetzt mit euch einige Bibeltage beginnen, weil wir schaffen das nicht in einem Gottesdienst, aber wir beginnen damit. Ein Wort unseres Herrn Jesus Christus. Wer seine Bibel dabei hat, lade ich ein, aufzuschlagen. Das Johannesevangelium im 19. Kapitel. Johannesevangelium, Kapitel 19, Vers 30. Wir werden gleich merken, in welchem Zusammenhang das steht und um welches Wort es geht. Unser Herr Jesus Christus ging am Kreuz für uns, um für uns zu leiden und zu sterben. Und nun heißt in dem Vers 30 es folgender Weise. Als Jesus nun den Essig genommen hatte, sprach er, es ist vollbracht, neigte das Haupt und übergab den Geist. Bibelleser wissen, dieses wunderbare Wort, es ist vollbracht, es ist ja eines der sieben Worte des Herrn Jesus am Kreuz, das sehr wahrscheinlich letzte Wort des Herrn Jesus. Und in der griechischen Sprache, in der das Neue Testament geschrieben ist, ist es tatsächlich ein Wort. Im Deutschen sind es drei. Es ist vollbracht. Im Griechischen steht dort tetelestai, ein Wort. Tetelestai kommt von telos. Das kennen wir. Das heißt Ziel. Wir könnten also übersetzen, es ist zum Ziel gebracht. Wir könnten ganz richtig übersetzen, so wie es hier steht. Es ist vollbracht. Wir könnten übersetzen, es ist vollendet. Die Erlösung der ganzen Welt, die Erlösung aller Menschenkinder ist vollbracht in dem Rettungswerk unseres Herrn Jesus Christus am Kreuz von Golgatha. Und über das, was in den Augen Gottes das Wichtigste ist, das Allerwichtigste, ist es für uns als Kinder Gottes ganz bestimmt gut, immer wieder neu darüber nachzudenken. Wir alle haben als Kinder Gottes weltweit, ihr genauso in der Gemeinde hier, von Herzen dankbar Karfreitag und Ostern gefeiert, weil es die beiden wichtigsten Tage in der Welt- und Heilsgeschichte unserer ganzen Welt ist. Und das ist gut. Und ihr seid mir sicher nicht böse, wenn ich mir erlaube, dort heute sozusagen noch einmal anzuknüpfen. Alle Menschen auf dieser Welt leben von den Großtaten Gottes, alle ausnahmslos, die wenigsten wissen es. Und auch deshalb ist es gut, dass wir es uns immer wieder bewusst machen, die wir Kinder Gottes sind, und es weitergeben dürfen. Die Großtaten Gottes, von denen wir leben, ich möchte sie in vier kurzen Punkten zusammenfassen. Unser Herr Jesus Christus ist der Weltenschöpfer. Das sagt uns die Bibel vom ersten Blatt durch die ganze Bibel gehend. Also nicht, entschuldigt bitte, wir sind einmal als Affen durch den Urwald getobt. Das ist etwas schwachsinnig, sondern wir sind von Gott gewollt, geschaffen als sein persönliches Gegenüber. Gott hat Affen geschaffen, die können manches viel besser wie wir. Und die würden vielleicht sich eben nun schieflachen, wenn die hören, eben nun, wir wären mit ihnen so verwandt, wie man uns das deutlich machen möchte. In der Bibel ist das anders. Unser Herr Jesus Christus ist der wunderbare, herrliche Weltenschöpfer. Alle Kinder Gottes kennen 1. Mose 1,1. Dort sind mehrere Geheimnisse verborgen, wenn wir es vom Hebräischen her betrachten. Die Zeit haben wir jetzt leider nicht, aber Bibelleser wissen, wenn dort steht eben nun, am Anfang schuf Elohim Himmel und Erde. Dann ist es die Pluralform von Hebräisch El, nämlich Gott dem Schöpfer. Gott, dem mächtigen, herrlichen Schöpfer Himmels und der Erde, in der Pluralform Elohim. Das heißt, für jeden Bibelleser ist eigentlich sofort klar, wer hat Himmel und Erde geschaffen? Gott der Vater, Gott der Sohn, Gott der Heilige Geist. In dieser herrlichen, ewigen Dreieinigkeit schafft Gott Himmel und Erde. Er ist also der Weltenschöpfer, unser Herr Jesus Christus, und es gibt nichts, überhaupt nichts, was nicht ohne ihn entstanden ist. Wir lesen es an ganz vielen Stellen, Johannes 1, vielleicht nachher noch kurz gemeinsam, Kolosserbrief und vielen Stellen. Alles hat Jesus Christus geschaffen, zusammen mit dem Vater und dem Heiligen Geist. Unser Herr Jesus Christus ist aber auch der Weltenerhalter. Eigentlich sollte man viel mehr anhand der Bibel auch darüber immer wieder staunend lesen, verkündigen. Denn es ist im Grunde genommen ein ebenso großes Wunder, dass diese Welt, die Gott so wunderbar geschaffen hat, unseren Ur-Urgroßeltern geschenkt hat, Adam und Eva, mit dem Auftrag, sie zu bebauen und zu bewahren. Und ihr Lieben, entschuldigt, aber wenn wir in unsere Welt sehen, haben wir das jemals getan? bebauen und bewahren? Also ich finde sehr selten wahrscheinlich. Dass es diese Welt noch so gibt, liegt an dem Wunder, dass der Herr Jesus der Weltenerhalter ist. Er trägt diese Welt durch sein machtvolles Wort, er hat sie in seiner Hand und er erhält sie trotz uns. Wie viel Chaos haben wir in dieser Welt angerichtet und trotzdem gibt es sie immer noch. Das Wunder der Weltenerhaltung durch unseren Herrn Jesus. Das Dritte, und darum soll es heute eben in besonderer Weise noch gehen, unser Herr Jesus ist der Weltenerlöser. Es gibt nur einen, das ist der Herr Jesus Christus, der Sohn Gottes, der für uns Menschen litt und starb, um eine ewige Errettung zu erwerben. Und das Vierte, unser Herr Jesus ist der Weltenvollender. Er führt diese Welt zu seinem Ziel. Deswegen ist dieses Tetelestai so wichtig. Es betrifft zum einen die Errettung, dort am Kreuz von Golgatha. Aber es beinhaltet den Blick auf das Ziel. Unser Herr Jesus Christus wird diese Welt zu seinem Ziel führen. Und zwar ganz souverän. Da können die Herren dieser Welt sagen, was sie wollen. Da können viele der Meinung sein, was sind sie für große Herrscher. Ich will deswegen überhaupt weder Namen noch Nationen nennen. Ihr Lieben, nein, es gibt nur einen, der wirklich Herr ist. Es ist der Herr der Ewigkeit, unser Herr Jesus Christus, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Er führt diese Welt zu seinem wunderbaren Ziel. Und dabei dürfen wir mithelfen. Dort sind wir als Kinder Gottes seine Mitarbeiter, indem wir für diese Welt ein Licht sein möchten. Der Herr Jesus ist das Licht der Welt und wir von ihm entzündet, dürfen als Lichter in diese Welt hineinleuchten. Freue mich, dass ich wieder gehört habe, ihr seid ebenfalls auf der Straße unterwegs, das Wort Gottes weiterzugeben, das ist ganz wichtig. Wir versuchen das ebenfalls als Gemeinde. Unsere Geschwister sind immer Donnerstagabend um den Hauptbahnhof unterwegs, dort bei den Menschen, die in Drogen und Alkohol und vielen Dingen eben gebunden sind. Und dort darf Gottes Wort weitergegeben werden, das Beste, was es gibt. Und der Herr Jesus, ihn groß zu machen, es gibt nichts Wichtigeres. Und ich freue mich immer, wenn unsere Brüder erzählen, weißt du, die Menschen sind so dankbar, dass man ihnen zuhört. Also Entschuldigung, aber so ganz kurz, wer hört einem Drogenabhängigen dort auf der Straße zu? Wer hört jemanden zu, der dort als, ich mag das Wort nicht, aber man nennt das so, als Penner auf der Straße liegt? Niemand hört dem zu. Und das ist nicht gut. Zumindest wir als Kinder Gottes sollten ein Ohr haben, wenn der Herr Jesus uns zu solchen Menschen führt. Und wir sollten ein Herz haben. Wir waren früher mit der Heilsarmee verbunden in St. Pauli unterwegs und das waren wir mit großer Freude. Und deswegen sagte ich zu meinen Brüdern immer, wenn ihr zu den Menschen geht, dann setzt ihr euch neben sie und dann in Augenhöhe, dann begegnet ihnen. Nicht von oben, nein, von Herz zu Herz. Nur so erreicht man Menschen, anders nicht. Und dann freue ich mich, wenn sie erzählen, weißt du, und fast jedes Mal bekehren sich Menschen auf der Straße. Sie fragen nach Jesus. Dort fragen Muslime nach Jesus. Sie sagen, immer wieder werden wir dort angesprochen und Menschen sagen, wir haben immer gesucht, aber nie gefunden. Und dann ist es doch wunderbar, dass wir den Menschen sagen dürfen, aber es gibt einen, der dich liebt. Das ist der Herr Jesus Christus. Und das gibt es in keiner Religion dieser Erde. Das wollen wir uns ganz bewusst machen. Wir haben die herrlichste Botschaft für diese Welt. Der Herr Jesus liebt alle. alle Völker dieser Erde. Da gibt es keinen Unterschied. Er macht keine Unterschiede. Er litt und starb für alle. Tetelestai, es ist vollbracht. Es ist vollendet. Es ist zum Ziel gebracht, eine ewige Errettung durch den Sohn Gottes am Kreuz von Golgatha. Und diese Botschaft dürfen wir froh, fröhlich, dankbar weitergeben. Es ist die beste Botschaft dieser Welt. Es gibt heute viele schlechte Botschaften. Wie gut, dass wir die beste Botschaft weiterzugeben haben. Der Herr Jesus liebt jeden. Und ihr Lieben, entschuldigt, wir würden jetzt alle hier sehr wahrscheinlich sagen, das wissen wir. Aber darf ich uns fragen, unsere Nachbarn, wissen die das auch? Wissen es die Menschen in Hamburg auf der Straße? Hat Hamburg in diesem Jahr vor ein paar Wochen Ostern, die Auferstehung unseres Herrn Jesus und vorher sein Sieg am Kreuz von Golgatha, hat das Hamburg gefeiert? Ganz sicher nicht, leider nicht. Schade. Schade. Und deswegen, ihr Lieben, das ist unser Auftrag. Die beste Botschaft den Menschen sagen, den Hamburgern und bis ans Ende der Erde. Und deswegen hat der Herr Jesus so viele Völker hier zum Beispiel nach Hamburg gebracht. Wir hätten es in manchen Ländern dieser Erde schwer als Missionare. Hier in Hamburg dürfen wir es jedem sagen. Und das ist gut. Und das ist so wichtig. Vor einigen Wochen rief mich Eltern an bei uns in der Gemeinde und sagten, Rudi, unsere Kinder müssen im Religionsunterricht in die Moschee und sie müssen in den buddhistischen Tempel. Und was sollen wir denn da machen? Ich sage ganz einfach, die Lehrerin einladen und die Klasse auch zu uns zu kommen. Und die kam tatsächlich, die Lehrerin kam und die Schulklasse kam. Und was haben wir gemacht? Wir haben fröhliche Lieder von dem Herrn Jesus gesungen. Und wir haben ihn Jesus groß gemacht. Und sowohl die Lehrerin als auch jeder der Schüler bekam etwas zum Lesen über den Herrn Jesus. Die Chancen nützen. 2 Wochen später kam der nächste Anruf, kommst du mal in die Schule? Die Lehrerin hat gesagt, du könntest doch auch mal in die Schule kommen. Dann machen wir gemeinsam eben nun eine besondere Religionsstunde in der Schule. Ich sage sofort, überhaupt keine Frage, ab in die Schule. Und dort eben nun fröhlich eine besondere Spezialreligionsstunde und den Herrn Jesus groß gemacht. Ja, was gibt es Wichtigeres? Das ist so gut, ihr Lieben, denn die Hamburger wissen es nicht. Jetzt nicht urteilen, bitte recht verstanden, aber es ist einfach eine ganz nüchterne Tatsache. Und vielleicht ganz kurz durch ein Beispiel eben nun erklärt, wir sind als Gemeinde oft eben auch mit der Gemeinde auf der Straße gewesen und wir waren zu einem Pfingstfest am Hafen in Hamburg. Die Kinder waren dabei, haben Traktate verteilt, die Jugend war dabei. Wir haben gesungen, Gottes Wort weitergegeben. Und ich war unterwegs zu so verschiedenen Ständen, die dann dort so am Hafen sind und war bei einer Dame mit den Fischbrötchen angekommen. Und biete ihr ein Traktat an und frage sie, ob sie weiß, was Pfingsten ist. Ja, ja, sagt sie, das mit dem Osterhasen. Also Entschuldigung, aber da ist jeglicher Kommentar eben nun völlig überflüssig. Also kein Osterhase hat was mit Ostern zu tun. Ich finde die Häschen niedlich, aber mit Ostern haben die nichts zu tun. Und Pfingsten hat da auch schon gar nichts damit zu tun, aber das nur, soweit wissen unsere Hamburger. Nein, sie wissen gar nichts von der Bibel und dem Herrn Jesus. Und deswegen brauchen sie den Herrn Jesus und wir dürfen ihnen den groß machen. Also ihr Lieben, das Wichtigste und wirklich Größte, weil Ewige geschieht nicht durch irgendwelche Dinge in dieser Welt, sondern geschieht von dem Vater im Himmel durch den Herrn Jesus, durch das Kreuz von Golgatha. Und deswegen dürfen wir das Kreuz groß machen, den Herrn Jesus groß machen, sein Erlösungs- und Rettungswerk. Und das wollen wir. Und das mit großer Freude. Ich darf uns noch an ein Wort erinnern, Der Herr Jesus hat zu seinen Jüngern dreimal wortwörtlich gesagt, der Menschensohn muss verworfen werden, der Menschensohn muss viel leiden, der Menschensohn muss sterben und der Menschensohn muss auferstehen. Dieses kleine Wort muss ist ein göttliches Muss. Man überliest so kleine Worte so schnell, also es geht mir genauso. Ich staune dann auch immer wieder und denke, hast du so oft gelesen und plötzlich wird einem ein Wort wieder ganz groß. Dieses kleine göttliche Muss möchte ich noch ganz kurz, ihr Lieben, mit uns betrachten. Die Jünger haben es also aus dem Mund des Herrn Jesus dreimal gehört. Der Menschensohn, ein messianischer Titel aus dem Buch Daniel, für den Messias, der Menschensohn muss verworfen werden. Er wird nicht angenommen in seinem Volk Israel, als er kommt, um sein Volk zu retten. Das ist eigentlich erschütternd, wenn man nur ein wenig darüber nachdenkt. Der Sohn Gottes kommt in unsere Welt, Johannes 1, Vers 11, er kam in sein Eigentum, ihm gehört diese Welt, ihm. Er kommt in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Ich finde das ein erschütternder Vers, vielleicht einer der erschütterndsten Verse der Bibel. Jesus kommt uns Menschen zu besuchen und wir haben keine Zeit, wir haben kein Ohr, wir haben kein Herz dafür. Nein, wir sind so beschäftigt. Ich kann mich gut erinnern, vor einigen Jahren war in einer Hamburger Tageszeitung in der Adventszeit von einer Lehrerin ein Artikel abgedruckt. Die Lehrerin hatte ihren Schülern in der Adventszeit eine Hausaufgabe gegeben, und zwar, was ist Weihnachten? Fragezeichen. Und jetzt sollte jedes Kind einen Aufsatz schreiben. Und interessant ist, der kürzeste Aufsatz, der wurde in dieser Tageszeitung auf der ersten Seite abgedruckt. Der war nämlich ganz kurz, der Aufsatz. Frage war also, was ist Weihnachten? Fragezeichen. Antwort des Kindes, Jesus wollte uns besuchen, aber wir waren nie zu Hause. Ich finde das stark. Also ich schaffe das nicht so kurz, das wiederzugeben. Da muss man Kind sein. Kinder können das. Nagel auf den Kopf getroffen in einem Satz. Jesus wollte uns besuchen, aber wir waren nie zu Hause. Also es klingt jetzt, Entschuldigung, etwas humorvoll, aber ist es nicht erschütternd? Der Herr Jesus kommt, will uns Menschen besuchen und wir sind nicht zu Hause. Nee, wir sind nämlich im Weihnachtseinkaufsdauerstress. Also zu Weihnachten. Aber ich befürchte, wir sind nicht nur zu Weihnachten im Stress. Wir sind das ganze Jahr im Stress. Und nur wenn Not ist, dann plötzlich fängt vielleicht der Mensch an zu beten, lieber Gott, hilf mal. Aber warum reden wir vorher nicht mit ihm? Warum lassen wir uns vorher nicht von ihm besuchen und erlösen? Also das ist etwas seltsam. So, zu diesem göttlichen Muss noch einmal, ihr Lieben. Die Jünger haben es gehört. Verstanden haben sie es nicht. Ich finde das allerdings auch ganz tröstlich, weil ich manchmal denke, Rudi, du liest seit 50 Jahren deine Bibel. Vieles verstehst du bis heute nicht. Wie lange musst du eigentlich noch lesen, bis du sie verstanden hast? Die Jünger haben es gehört. Und jetzt entschuldigt, es ging hier rein und da wieder raus. Manchmal beklagen sich Eltern, das sind sicher nicht die Eltern, die jetzt hier anwesend sind, die Kinder seien gehörlos, da rein, da wieder raus. Also wir hatten nur 5 Kinder, das heißt immer noch, aber die sind längst aus dem Haus, wir haben 11 Enkelkinder. Aber ich muss sagen, das ist bei uns auch so gewesen. Wenn meine liebe Frau rief, mein Schatz, hilfst du mir mal in der Küche oder beim Müll raustragen oder irgendetwas? Da konnte sie alle 5 Namen nacheinander aufzählen. Keine Stimme noch Antwort. Wenn sie aber gerufen hat, es gibt Taschengeld, Da waren alle fünf sofort eben nun da. Also es ist doch interessant irgendwie, ne? Und das war bei den Jüngern aber nicht viel anders. Sie haben es gehört, nicht verstanden. Und jetzt erlaubt mir Folgendes zu sagen. Spätestens bei dem Satz des Satzteil, als Jesus sagt, und er muss sterben. Da haben die Jünger abgeschaltet. Nee, das wollten sie schon gar nicht. Nein, ihren Heiland und den Herrn Jesus abgeben und er muss sterben? Nein. Wisst ihr, was da ein Problem dabei ist, wenn wir irgendwann, wenn wir Jesus nicht verstehen, nicht mehr zuhören, sondern auf Durchzug schalten, wir kriegen auch den Rest nicht mehr mit. Was ist denn der Rest? Er muss auferstehen. Das haben sie schon gar nicht mehr mitgekriegt. Und jetzt entschuldigt, meine geliebten Brüder, ich sage das bei uns immer wieder in der Gemeinde Geborgenheit, am Auferstehungstag, meine lieben Brüder, wo waren die Männer am Auferstehungstag? Wo waren die großen Glaubenshelden? Wo? Und dann erlaube ich mir zu sagen, wir waren im Todesschlaf. Fertig waren wir. Mit der Welt fertig, mit dem Glauben fertig, einfach fix und fertig. Das sind die großen Männer, erlaube ich mir dann manchmal zu sagen. Denn die Frauen, die waren beim Grab, die sind zum Grab. Und jetzt zur Ehre unserer lieben Frauen müssen wir doch sagen, jetzt stellt euch mal vor, auf dem Weg kam sie auf die gute Frage und Gedanken, wer wälzt uns den riesigen Stein, der tonnenschwer war, viele Tonnen schwer, wer wälzt den weg? Nicht drei kleine Frauen, also klein jetzt nicht negativ gemeint, auch drei Männer hätten den nicht weggewälzt. Ne? Aber das Interessante ist, was hat die Frauen zum Grab gebracht? Die Liebe. Die Liebe. Nicht die Kraft. Sie wären ja gar nicht reingekommen. Und auch nicht die Klugheit. Und entschuldigt, erlaubt mir zu sagen, und vielleicht auch nicht die Frömmigkeit. Aber die Liebe zu Jesus, die hat sie zum Grab gebracht. Und dann muss ich mich doch fragen, eben nun als Mann, und das frage ich uns als Männer, ja und wo waren wir? Schande über unserem Haupt. Nicht da. Und als die Frauen kamen und die frohe Botschaft verkündigten, der Herr Jesus ist auferstanden, dann riefen die Männer natürlich selbstverständlich, Amen, er ist wahrhaftig auferstanden. Nein, sie glaubten es nicht. Sie hielten es für Märchen. Ist doch interessant, steht so in der Bibel, stimmt's, meine lieben Brüder? Genau so steht das in der Bibel. Also da merke ich, ich habe da manchen Nachholbedarf. An Glauben lernen, an Erkenntnis, zu der ich wachsen darf und reifen darf. So lesen wir es in der Bibel. Und ihr Lieben, da jetzt noch ein paar kleine göttliche Muss. Entschuldigung, ich habe überzogen. Wir schaffen dann aber das Landen auch noch. Aber ich darf uns noch kurz mitnehmen zu einigen kleinen dieser Worte Muss. Alle Bibelleser wissen, wo steht das erste göttliche Muss in der Bibel? Bereits im Paradies. Gott sagt dort unserem Urgroßvater Adam, alles gehört dir, alles, das ganze Paradies gehört dir. Und du darfst von allen Bäumen essen, so oft du willst, so viel du willst, gehört alles dir. Aber von dem einen in der Mitte des Gartens, dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, sollst du nicht essen. Wenn du das aber tust, musst du des Todes sterben. Das ist das erste göttliche Muss in der Bibel. Und das hat der Adam gehört mit zwei Ohren. Hat er es beherzigt? Dann würde er jetzt mitten unter uns sitzen, genauer gesagt, wir würden mit ihm im Paradies sitzen, Adam und Eva, jetzt etwas über 6000 Jahre alt, genauso hübsch wie damals, wir würden umfallen. Ja, und wir wären im Paradies, ohne jemals eine Träne auf dieser Welt geweint zu haben. Hätten wir doch nur gehört. Es ist besser, wenn man auf den Herrn Jesus hört und auf das Wort Gottes. Sie haben es nicht getan. Nicht im Sinne mit auf Adam und Eva mit Finger zeigen. Ich weiß, drei Finger zeigen ja auf mich zurück. Also Rudi, Ball flach halten, fang bei dir an. Aber das steht nun mal so in der Bibel. Das erste göttliche Muss. Adam, hör gut zu und tu, was ich dir sage. Und dazu ganz kurz, interessant ist, dass sowohl im Hebräischen als auch im Griechischen das Wort hören und gehorchen eins ist. Sind im Deutschen mehrere Worte und in der Tat ganz viel. Aber sowohl im Hebräischen als auch im Griechischen ist das ein und dasselbe Wort. Hören und gehorchen. Hören und tun. Und da denke ich mir, oh wei, Rudi, also irgendwas ist da entweder in der deutschen Sprache das Problem oder in deinem Herzen. Hören und tun ist in der Bibel eins. Ich bin da noch weit entfernt, meine lieben Geschwister. Hab da noch viel zu lernen, möchte allerdings da auch noch einiges lernen. Wir kennen eine wunderbare Geschichte mit dem kleinen Muss, dem göttlichen Muss. Als der Herr Jesus unterwegs war nach Jerusalem, zog er durch Jericho, die Palmenstadt, unten im Jordantal. Ziel war Jerusalem, sein Leiden und Sterben. Und dort sind Tausende von Menschen auf den Straßen von Jericho und dann steht in unserer Bibel, und da war ein Mann namens Zachäus. Nein, da waren ganz bestimmt viele Männer mit dem Namen. Aber interessant war, einer wollte hören. Der Herr Jesus zieht durch die Straßen von Jericho, bleibt unter einem Baum stehen, auf dem sitzt Zachäus, der Oberbetrüger. Niemand wollte mit dem was zu tun haben. Alle waren mit dem fertig. Die Frommen sowieso, aber der Rest der Bevölkerung auch, weil er alle abgezogen hat. Aber ist es nicht interessant, ihr Lieben, der Herr Jesus bleibt unter dem Baum stehen, auf dem Zachäus sitzt. Und jetzt kommt diese wunderbare göttliche Einladung. Zachäus, ich muss heute in deinem Haus einkehren. Ist das nicht interessant und wunderbar zugleich? Bei dem Oberbetrüger will der Herr Jesus einkehren. Nein, der will bei allen einkehren, aber die anderen hatten gar kein Herz dafür. Die hatten gar keine Zeit dafür. Aber Zachäus wusste, ich habe in meinem Leben so viel falsch gemacht. Ich muss umkehren und ich will umkehren. Und wir lesen es dort, Lukas 19, der Herr Jesus sagt, Zachäus, ich muss in deinem Haus einkehren. Und so schnell war der Zachäus noch nie von einem Baum runter. Und nahm Jesus auf mit Freuden, steht in unserer Bibel. Das sollten wir nachmachen. Hören, wenn der Herr Jesus sagt, ich muss dich besuchen. Ja, was gibt es denn Besseres? Es gibt niemals was Besseres, als dass Jesus uns besucht. Erlaubt mir kurz zu erzählen, letzte Woche hatten wir eine Beerdigung in Bremen. Derjenige ist ein Bruder geworden vor einigen Jahren, dann also sprich befördert zur himmlischen Herrlichkeit im Himmel. Und nach der Beerdigung kommt ein junger Mann und sagt, Onkel Rudi, hast du Zeit? Ich sage immer, selbstverständlich. Er sagt so ganz ehrlich, weißt du, es ging so viel in meinem Leben in der letzten Zeit daneben. Ich habe mich bekehrt. Ich möchte eigentlich mit Jesus leben, aber ich bin so weit weggekommen. Ich möchte einen Neuanfang machen. Wie gut. Der Herr Jesus hat immer ein Ohr und Herz für uns und freut sich, wenn wir unser Herz ihm öffnen. Und dann darf durch dieses wunderbare göttliche Muss unser Herz zur Ruhe und zum Frieden kommen in dem Herrn Jesus. Und zu den Jüngern zum Abschluss. Von den Jüngern lesen wir bei der Kreuzigung, wo waren sie? Weit weg, Zuschauer. Die Frauen standen unterm Kreuz. Und erst im Johannesevangelium lesen wir, dass dann Johannes dazu kam. Die Jünger wurden zu Zuschauern des Kreuzes. Und ihr Lieben, das ist zu wenig. Es gibt heute Millionen von Zuschauern des Kreuzes. Wir müssen Teilhaber des Kreuzes werden. Zuschauer des Kreuzes ist zu wenig. Ein Zuschauer des Kreuzes wird niemals in den Himmel kommen. Niemals. Aber ein Teilhaber des Kreuzes. Wir dürfen nicht Zuschauer bleiben, ihr Lieben. Aber das kann passieren. Bei den Jüngern war das so. Sie wurden zu Zuschauern des Kreuzes. Und Tausende dazu. Zuschauer. Ganz kurz eben nun an die Männer gerichtet. Ne? Es ist interessant, wenn man so einmal zum Beispiel eine Sportreportage von einem Fußballspiel hört oder sieht, dann hat man den Eindruck, die Tausenden, die auf den Rängen sitzen und schreien, können das viel besser wie die paar Peebles, die da unten Fußball spielen. Die sagen denen, was sie zu tun haben und was sie falsch machen. Und dann bin ich immer ganz erstaunt und denke, wow, also die können das viel besser. Scheinbar müssten die spielen, statt die Profis auf dem Fußballplatz. Aber lasst mich das jetzt vielleicht etwas humorvoll sagen. Habt ihr schon mal erlebt, dass Zuschauer ein Spiel gewonnen haben? Also die können anfeuern, das ist eine Ermutigung. Aber ich habe noch nie gehört, dass Zuschauer ein Fußballspiel entschieden haben. Nein, ist nicht möglich. Das sind immer noch die Spieler, oder? Oder sehe ich das falsch? Ihr Lieben, bitte niemals Zuschauer bleiben. Und wenn wir zu Zuschauern geworden sind, wie die Jünger, dann dürfen wir wieder zurück. Wir müssen ganz nah am Ball bleiben. Also ganz nah bei Jesus. Und wir dürfen immer wieder zu dem Herrn Jesus zurück. Immer wieder neu. Und das ist das, was von den Jüngern wir dann lernen dürfen. Aber da erlaubt mir noch einmal eines dieser kleinen Mussworte uns vor Augen zu führen. Wir kennen Johannes den Täufer. Das ist ein Verwandter des Herrn Jesus gewesen. Und von dem lernen wir eine ganze Menge. Was sagt der? Er muss wachsen, der Herr Jesus. Ich aber muss abnehmen. Das ist ein kleiner Satz. Oh, ihr Lieben, wenn ich doch den mal in meinem Leben beherzigt hätte und leben würde. Jesus muss zunehmen. Und der dicke, alte, fette Rudi muss abnehmen. Also damit meine ich dann Eigenwillen und Dickkopf. Also nicht nur meine Enkelkinder sind dickköpfig. Ich kann auch dickköpfig sein. Muss ich zu meiner Schande zugeben. Und da muss ich abnehmen. Und der Herr Jesus muss zunehmen. Wenn das geschieht, bin ich ein fröhliches, glückliches Gotteskind. Aber das gehört dazu. Jesus muss zunehmen. Ich muss abnehmen. Mussten die Jünger lernen. Denn an dem letzten Abend, als sie mit Jesus zusammen waren, was hat die Jünger bewegt beim letzten Abendessen mit dem Herrn Jesus? Was steht in unserer Bibel? Sie haben ihn ermutigt, gestärkt, getröstet, für ihn gebetet. Nee, da steht in meiner Bibel, sie stritten sich, wer der Größte ist. Ich denke mir, es ist wie heute. Also hier nicht, ne? Aber es ist wie heute. Wer ist der Größte? Ne? Wer ist der Klügste? Wer ist der Schlauste? Es ist wie heute. Und dann stelle ich fest, wie gut, dass der Herr Jesus so geduldig mit seinen Jüngern war. Die Jünger müssen abnehmen. Jesus muss zunehmen im Leben der Jünger. Ich wünsche uns das von Herzen, ihr Lieben. Amen. Herr Jesus Christus, unser geliebter Herr und Heiland und Erlöser, danke, dass du ein ewig gültiges Erlösungswerk vollbracht hast. Es gibt Errettung für jeden Menschen. Es gibt Vergebung. Und es gibt das Angebot des ewigen Lebens durch dich. Danke, Herr Jesus. Danke für jeden, der es im Glauben in Anspruch nehmen durfte. Und wir diese, zu dieser großen Schar deiner Jünger und Jüngerinnen gehören dürfen. Vielen Dank. Aber Herr Jesus, ich will und muss lernen, dass du groß werden musst, dass du zunehmen musst in meinem Leben und ich abnehmen. Hilf uns allen, dass fröhlich wir unser Leben mit dir leben und du immer größer wirst und unser eigenes Ich immer kleiner. Und dadurch wir ein Licht und Zeugnis in dieser Welt werden. Amen.